Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Auch wenn Donald Trump nicht mehr im Amt ist, der Rechtspopulismus ist weit verbreitet und überall in der Welt driften Demokraten in autoritäre Regime ab. Um besser zu verstehen, was da genau und warum passiert, wollen wir uns heute mal einige aktuelle Bücher zu diesem Thema ansehen. Wobei es eigentlich weniger Neuerscheinungen sind als vielmehr Werke, die schon vor Jahrzehnten geschrieben wurden und auf einmal erschreckend aktuell sind. Arno Ozzesek hat sich da einen ganzen Stapel von Büchern angesehen. Eins davon war ja ein echter Überraschungserfolg. 60 Jahre nach Erscheinen landete Adornos Vorlesung Aspekte des neuen Rechtsradikalismus auf der Spiegel-Bestsellerliste. Wie erklären Sie sich das? Was macht dieses Buch so aktuell?
Ja, ein wichtiger Grund ist bestimmt, dass die politischen Konstellationen damals und heute ähnlich sind. Adorno hat den Vortrag, Sie sagten es, 67 gehalten und das war die große Zeit der rechtsextremen NPD. Wir haben heute AfD, wir haben Pegida, wir haben Neonazis, wir haben die identitäre Bewegung. Und Adorno legt nun keine dichte Theorie vor und übrigens moralisiert er auch nicht, so wie das heute oft üblich ist. Er benennt die ökonomischen, die sozialen, die psychologischen Gründe dafür, warum es die äußerste Rechte eigentlich gibt. Und das ist bei Adorno immer folgendes Konzept. Rechtsradikalismus ist ein Krisensymptom des Kapitalismus, weil der nämlich viele Menschen ausgrenzt und deklassiert. Aber diese Deklassierten, die wenden sich dann nicht gegen den Kapitalismus, sondern typischerweise gegen links. Damals war alles Sozialistische verdächtig. Heute wissen wir, Entschuldigung, dass Herr Meuthen auf das rot-grün versiffte Milieu schimpft. Und viele Rechte machen natürlich auch, das ist eher ein heutiges Phänomen, Migranten dafür verantwortlich, dass es ihnen nicht so gut geht. Und nun muss man sagen, dass Adornos Vortrag kein Vulkan ganz neuer Erkenntnisse ist. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, findet viele Argumente heute wieder. Aber gerade das bedeutet, dass der Clou ist, mit einer ordentlichen Redigierung könnte der Vortrag auch von 2020 sein.
Das ist wirklich erstaunlich. Der Suhrkamp Verlag hat ja noch ein Buch aus der Frankfurter Schule wieder aufgelegt, Leo Löwenthals falsche Propheten. Wen meint Löwenthal denn mit diesen falschen Propheten?
Also zum Hintergrund, Löwenthal ist ja wie Adorno auch in den 30er Jahren in die USA emigriert, da wo das Frankfurter Institut für Sozialforschung dann in New York eine Weile gearbeitet hat. Löwenthal ist allerdings dort geblieben. Er ist dann in Berkeley später Professor geworden und die falschen Propheten, die er sich hier vorknüpft, das sind die antidemokratischen amerikanischen Agitatoren der 40er Jahre. Löwenthal untersucht ihre Themen, ihre Sprache, ihre Rituale. Er verfolgt, wie sie Feindbilder verschaffen. Er analysiert die psychologischen Mechanismen, mit denen sie ihr Publikum einwickeln. Und das Buch von 1948, das beginnt mit einer kurzen Hetzrede, die kursiv gesetzt ist, was heißt kurz, über mehrere Seiten und man ist da verwirrt, bis dann die Auflösung kommt. Die Auflösung lautet, das sind alles Originalzitate von diesen Agitatoren und sie tun das, was Agitatoren tun. Sie verfälschen Tatsachen, verdrehen Ursachen, beschwören die Apokalypse, wenn man sie nicht beachtet, versprechen das Paradies, wenn man ihren Forderungen folgt. Und ich will jetzt keine historischen Unterschiede verwischen, aber wer dieses Buch liest und kein einziges Mal an Donald Trump denkt, der hat einen Preis verdient. Im Übrigen setzt Löwenthal auch einen sehr starken Akzent auf den damaligen Antisemitismus. Und so muss man sagen, der Sieger des Zweiten Weltkriegs, die USA, das Land der Freiheit, auf die fällt in diesem Buch ein ganz schön dunkler Schatten.
Frankfurter Schule, erinnere ich mich noch aus dem Studium, ist jetzt nicht gerade eingängige Lektüre. Wie erklären Sie sich, dass das gerade diese Bücher trotzdem ja doch so einen Erfolg jetzt haben?
Naja, also ich selbst habe früher mal Philosophie studiert und versuche auch komplexe Texte eher sportlich zu nehmen. Aber das ist hier jetzt gar nicht nötig. Adornos Aspekte des neuen Rechtsradikalismus, die sind, wie gesagt, die Verschriftung eines offenbar weitgehend mündlich gehaltenen Vortrags. Und natürlich bleibt es immer Theodor Wiesengrund Adorno, der da performt. Aber er verzichtet auf diese ungezügelte Komplexität, für die viele seiner Texte berühmt oder wie sie vielleicht meinen, berüchtigt sind. Also würde ich sagen, nur zu. Schon eher für den kleinen Kreis ist das Buch Bemerkung zu The Authoritarian Personality geeignet. Das ist von Eva Ziegler, Eva Maria Ziegler heißt sie, übersetzt. Das ist das ursprüngliche Schlusskapitel von Adornos Arbeit über den autoritären Charakter. Und da würde ich sagen, akademisches Interesse erleichtert die Lektüre immens. Was wiederum Leo Löwenthal angeht, das ist richtig flott geschrieben, teils mit literarischer Wörf. Ich habe nur wenig Jargon herausgehört, der ältlich oder überholt klingen würde. Man muss allerdings sagen, das Buch hat er in Englisch geschrieben. Das mag dazu beigetragen haben, dass es eher einfach ist. Und im Übrigen ist es ja neu übersetzt. Und wer weiß, vielleicht hat man da das Ganze ein bisschen angepasst.
Sie haben sich ja dadurch so einen richtig dicken Stapel geackert und gesichtet. Alles Lektüre von Männern verfasst, bis auf ein Buch, Die Macht des Scharlatans, von einer Frau, nämlich von Grete de Francesco. Wer war das?
Grete de Francesco, die wurde in Wien geboren und hieß ursprünglich Margarete Weißenstein, weil sie später nach Italien geheiratet hat, kommt der italienische Name zustande. De Francesco war eine jüdische Journalistin und eine Schriftstellerin, die in den 20er Jahren in den intellektuellen Kreisen in Wien, in Berlin, später auch in Paris und in Norditalien bekannt war. Sie wurde im Übrigen 1945 in Ravensbrück von den Nazis ermordet. De Francesco verehrte und schätzte Thomas Mann, sowohl ihn als auch seine Bücher und allen voran Mario und der Zauberer. Und ich möchte erinnern, falls jemand das Buch nicht gerade neu gelesen hat, im Mittelpunkt dieser Novelle, da steht der zwielichtige Showhypnotiseur Cavaliere Cipolla. Und von dem war De Francesco so angesprochen, dass sie mit der Macht des Scharlatans praktisch das bis heute grundlegende Buch zu diesem Thema vorgelegt hat. Und ihre Studie erschien dann 1937. Walter Benjamin gehörte zu den Rezensenten. Und De Francesco, das ist vielleicht bei unserem Thema wichtig, lässt nicht einmal in Nebenbemerkung anklingen, wie leicht man die Züge des Scharlatans natürlich auf Typen wie Mussolini und Hitler übertragen könnte. Das ist eine Parallele zu Thomas Mann, denn der hat gesagt, dass Mario und der Zauberer eigentlich gar nicht so politisch, also intentional gar nicht so politisch gemünzt ist, also keine Faschismusparabel, als die sie auch gelesen werden kann, oder jedenfalls mehr als das.
Und worin liegt jetzt die Macht des Scharlatans?
Die Macht des Scharlatans, um die ganz zu begreifen, muss man dieses Buch ganz lesen. Ich halte es hier mal ins Mikrofon, damit man sieht, wie schön bunt das ist. Da ist nämlich von Hieronymus Bosch, der Gaukler, zu sehen vorne am Buchrücken und hinten. Und Hieronymus Bosch hat ja bekanntermaßen sehr gerne zur Farbe gegriffen. Das macht dieses Buch besonders. Also, wir sind mit De Francesco auf den Jahrmärkten in den Werkstätten der Alchemisten. Wir gucken den Quacksalbern und den Kurfuschern zu. Und die Stärke von Francescos Buch, die liegt in der Breite der historischen Untersuchung. Und diese abgeleiteten substanziellen Bestimmungen, auf die Sie jetzt hinaus wollen, die stehen da nirgendwo an einer Stelle knapp zusammengefasst. Natürlich, der Scharlatan spricht das im Publikum den Durchschnittstypen an, um also Masse zu gewinnen. Er sichert, das sichert ihm dann die große Gefolgschaft. Der Scharlatan erfindet windige Feinde, damals und heute, um etwaigen Misserfolg zu erklären. Er ist oft ein Propagandagenie, aber eine konsumierbare Zusammenfassung von all diesen Merkmalen gibt es nicht. Das würde dem Charakter des Buches widersprechen.
Trotzdem ist ja interessant, wie das jetzt eben auch auf heutige Populisten zutrifft, von Trump bis Beppe Grillo.
Naja, ich habe vorhin gesagt, bei Löwenthal musste ich oft an Trump denken, weit öfter als bei De Francesco. Der simple Grund ist, dass das Scharlatan-Buch eben nicht ums Politische, dass darin nicht ums Politische geht, sondern wenn, dann ums Gesellschaftliche. Aber so und so muss man sagen, irgendwann einmal sind diese Erkenntnisse über diese Parallelen und Analogien dann auch erschöpft. Und also, okay, Grillo hat irgendetwas von einem mittelalterlichen Gaukler in bestimmten Performances. Aber je mehr man wiederzuerkennen glaubt, desto genauer sollte man hinschauen. Und Trump hat nicht bei Francesco nachgelesen, wie er seine Show machen muss, sondern das hat er getan aus Ruchlosigkeit, aus Ignoranz, aus Talent, aus Dummheit, aus Instinkt. Und das Gefährliche war, dass er dieses Wissen aus sich selbst sozusagen geschöpft hat und eine Schalanterie 2.0, wie man vielleicht sagen könnte, hervorgebracht hat, ohne den Begriff auch nur zu kennen. Und im Übrigen muss man natürlich sagen, das Weiße Haus ist dann auch noch etwas anderes als eine Jahrmarktbude. Insofern sind die Parallelen auch nicht unbegrenzt belastbar.
Gibt es denn aus den vielen Büchern, die Sie sich jetzt angesehen haben, noch eins, das Sie besonders überzeugt hat?
Also mit viel Interesse habe ich Heinrich Blüchers Versuche über den Nationalsozialismus gelesen, aus mehreren Gründen. Also erstmal fällt da überdeutlich auf, warum Hannah Arendt, das ist nämlich die Ehefrau von Heinrich Blücher gewesen, schriftlich doch um Klassen besser ist, während Blücher angeblich in der mündlichen Performance sehr, sehr stark gewesen ist. Aber es gibt etwas Interessantes im Nachwort von Ringo Rösner und Eike Markus Wendt. Da erfährt man, der Verlag, der Wallstein Verlag nämlich, der hat das Buch gar nicht aufgelegt, weil es intellektuell so brillant ist, sondern er hat es aufgelegt, weil daraus sehr stark die unmittelbare Betroffenheit Blüchers vom Nationalsozialismus hindurchklingt. Und dann gibt es ein sehr, sehr langes Nachwort und das handelt halt sehr viel von der Ehegemeinschaft zwischen Blücher und Arendt. Und das ist natürlich für mich als alter Arendt-Leser interessant. Ein ganz, ganz winziger Punkt Boulevardesk ist auch dabei.
Und die entscheidende Frage, jetzt so viel gelesen, was haben Sie gelernt, was kann man aus diesen alten, klugen Texten mitnehmen?
Also auf jeden Fall ein bisschen Demut, denn so viel schlauer sind wir heute wohl auch noch nicht geworden in vielen Fragen. Aber es gibt natürlich eine wichtige Differenz. All diese Texte, von denen ich jetzt rede, die sind entweder vor oder nach oder unter dem Eindruck des Nationalsozialismus, des Faschismus, der Nazi-Herrschaft und des Holocaust geschrieben worden. Und wir stehen nicht mehr unter dem unmittelbaren Eindruck dieses Fürchterlichen. Und wir müssen auch nicht so tun, als stünde das jetzt also unmittelbar wieder bevor. Zugleich sind natürlich unsere Ansprüche an die pluralistische Demokratie groß geworden, gut so. Und wenn nun rechts wieder so ein bräunliches Gebräu angerührt wird, dann kann man bei den Alten wie Adorno und Löwenthal immer noch ablesen, was eine klare argumentative Kante ist. Diesseits von Hysterie und auch diesseits von kostenloser Hypermoral. De Francesco aber lehrt uns, dass die Scharlatane immer unter uns waren. Es kommt im Politischen darauf an, sie zu entlarven, obwohl auch das nicht immer nützt. Ich würde sagen, auch die Gegenwart lehrt, dass die Menschen verführt werden wollen. Viele jedenfalls.
Arno Ozzesek, vielen Dank für diesen Überblick. Und wir haben alle Buchtitel, die wir besprochen haben, zusammengestellt für Sie nachzulesen auf unserer Internetseite unter www.deutschlandfunkkultur.de.